Guten Morgen, liebe Geschwister, herzlich willkommen. Herr Jesus, wir loben und preisen dich. Du bist gegenwärtig in unserer Mitte, in unseren Herzen, im Geist. Und wir legen dir diesen Gottesdienst vor. Wir freuen uns, dass du an uns wirken möchtest, dass du dich verherrlichen möchtest und dass du ein lebendiger Gott bist. Auch heute Morgen sprichst du zu uns durch dein Wort, durch deinen Geist, zu einem jeden von uns. Und wir haben eine Erwartung mitgebracht, Herr, darum sind wir hier. Wir brauchen dich jeden Tag und wir sind dir so dankbar, Herr, dass du unser Leben gestaltest. Amen.
Amen.
Ich fange mal mit den Bekanntmachungen an. Zuallererst ein Hinweis auf die Echt vom Nordwestbund bzw. vom ganzen Verband. Die findet dieses Jahr vom 6. bis 8. Mai statt. Und das ist eine Mitarbeiterveranstaltung. Im Moment haben wir ja nicht so viele Mitarbeiter, aber ein paar sind doch da. Und von daher, wenn jemand Interesse daran hat, sprecht mich bitte an. Es gibt aber auch Online-Veranstaltungen, schon zwei Tage vorher, das geht schon am 4. Mai los, am Mittwochabend und am Donnerstagabend, den 5. Mai, gibt es also auch Online-Veranstaltungen. Und wenn da Interesse besteht, auch da, vielleicht habt ihr keinen PC, sprecht mich an, dann können wir das Ganze regeln. Ich habe noch keinen Überblick über die Themen, man kann das im Internet angucken, aber ich werde eine Übersicht machen und das dann aushängen. Also überlegt euch das, vielleicht möchte jemand fahren, vielleicht möchte jemand mit der Bahn fahren. Wenn das der Fall ist mit der Bahn, ich habe noch einen Gutschein, dann sprecht mich auch dazu bitte an. Danke. So, dann haben wir natürlich wie immer unsere Donnerstagsbibelstunde und den Gebetskreis. WDH heißt Wiederholung, das ist klar, morgens und abends das gleiche Thema. Samstag geselliger Spielenachmittag und nächsten Sonntag ist Edwin wieder bei uns, darauf freuen wir uns und die Mitgliederversammlung muss doch nochmal verschoben werden, wir kriegen das erst nach Ostern hin, also zur Info, ja. Dann habe ich für uns heute Morgen einen Vers aus Römer 1, Abvers 18. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart, damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man es wahrnimmt, an den Werken. Nämlich an der Schöpfung dieser Welt. Also, dass sie keine Entschuldigung haben. Ich möchte euch ein schönes Beispiel aus der Schöpfung heute Morgen herausgreifen. Das ist mein Lieblingsbeispiel, muss ich sagen. Wisst ihr, wie Bienen einen Hornissenangriff abwehren? Weiß das jemand? Ja, die Idee ist nicht schlecht. Tatsächlich, eine Biene opfert sich, sie lässt sich von der Hornisse totbeißen. Alle anderen Arbeiterinnen umfliegen in dem Moment gemeinsam die Hornisse so dicht wie möglich und zittern mit ihrer Flugmuskulatur. Dadurch, man staune, erhöht sich die Temperatur im Inneren auf über 40 Grad Celsius und die Hornisse erstickt. Die Bienen können das eine kurze Zeit ab, diese Temperatur, die Hornisse nicht. Und das ist ein wunderschönes Bild auf Jesus Christus, der sich für uns am Kreuz geopfert hat, damit wir gerettet werden. Als Einzelne sind wir schwach, aber in der Gemeinschaft mit Jesus und untereinander sind wir stark. Geschwister, ich muss bekennen, ich habe Angst vor der Zukunft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spreche uns heute Morgen aus Philipper 4, den Vers 13 zu. Alles vermag ich durch den, der mir Kraft gibt, Jesus Christus. Eine andere Übersetzung lautet, Zu allem habe ich die Kraft in der Gemeinschaft dessen, der mich stark macht. Lasst uns das im Glauben annehmen. Im 1. Johannes 4, Vers 4 heißt es, denn der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. Es kommt nicht auf unsere Kraft an. Es kommt darauf an, dass wir mit Jesus Christus fest verbunden sind und ihm vertrauen. Amen. Wenn jemand was berichten möchte, hat er jetzt die Gelegenheit dazu. Manfred.
Schön, dass ihr da seid. Ich fühle mich bei euch so wohl. Und Rolf hat so schön eingeheizt. Das ist so schön warm hier. Ja. Ja, wir haben ja Donnerstag die Bibelstunde gehabt. Und das ist so richtig was vom Feinsten. Senta kann das bezeugen. Da wird Deutsch geredet in der Bibelstunde. Und jeder kriegt sein Fett mit. Ich auch, hab's auch mitgekriegt. Da ging das um die Kinder, dass die alle oder viele gar nicht so geraten sind, wie man sich das wünscht als Eltern. Und da war ein Bruder dabei. Ja, ja, das liegt an den Eltern. Und schon hat er mich getroffen. Ne? So einfach ist dies. Das ist die Lösung. Man soll sich nicht über die Kinder beschweren, man soll erstmal bei sich selbst anfangen. Da hat er mir gleich einen mitgegeben. Diese Woche habe ich noch einen mitgekriegt mit meinem Auto. Ist ja immer so bei mir, ihr kennt mich ja nun so einige schon ein bisschen, ich bin ja nicht einer von der zarten Seite. Ich fahre mit meinem Auto über den Kantstein. Das gab ein Rums. Der ließ sich nicht mehr lenken. Aus. Hydraulik war kaputt, weil ich da über den Kantstein, der war ein bisschen hoch, rübergefahren bin. Ich zur Werkstatt, 1500 Reparaturkosten. Die ganze Hydraulik war kaputt. Von der Lenkung. Musste ganz neu ausgewechselt werden. Was hätte ich mit den 1500 Euro für den Herrn tun können? Ich kann nicht sagen, ich habe ein paar schlaflose Nächte gehabt. Oh Mensch, Gott spricht manchmal deutlich mit mir. Er weiß ja, dass ich nur reagiere wie mein Fahrlehrer, wenn ich einen zwischen die Rippen kriege. Und nun hat mein Auto einen zwischen die Rippen gekriegt. Also das war eine deutliche Sprache. Eine ganz deutliche Sprache war das. Ja, er hat mich lieb. Und wen er lieb hat, den züchtigt er. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ich muss es euch bekennen, durch diese ganze, was Juliane eben sagte, Situation, in der wir jetzt zurzeit leben, da mit den ganzen Weltgeschehen, Ukraine und so weiter, geht mir das nicht anders, Juliane. Was da abgeht, das kann man mit normalen Empfinden gar nicht mehr, also Fernsehen schon gar nicht mehr, abends vom Schlafen gehen. Wenn man die Bilder sieht der Zerstörung, des Tötens. Das nimmt mich derart mit. Ihr müsst euch ja denken, wenn ich jetzt in der Ukraine gelebt hätte, Ich bin ausgebildeter MG-Schütze und Granatwerfer. Das war unsere Ausbildung mit der Bundeswehr zusammen in Gamal in Eutin. Maschinengewehrschütze 1 war ich, weil ich so gut schießen konnte. Ich hätte heute kämpfen müssen in der Ukraine. Die hätten gesagt, komm her, mein Freund, du hast die Ausbildung. Mein Vater haben sie mit 30 Jahren in Russland auf dem Rückzug von Russland erschossen. Da hat Deutschland den Krieg gegen Russland angefangen. Mit 30 Jahren in Stalingrad ist er rausgekommen, mit dem letzten Flieger. Da haben die Ärzte in Berlin gesagt, Herr Vnuk, bleiben Sie hier, der hat einen Beinschuss, Sie sind noch nicht fit. Nein, ich will zu meiner Einheit, ich will zu meiner Kompanie. Und das hat er mit seinem Leben bezahlt. Kopfschuss. Am 11. April 1944, auf Rückzug der deutschen Wehrmacht nach Deutschland. Ich will euch nicht sagen, wie das meine Mutter war in 5 Monaten mit mir schwanger, wie sie die Todesnachricht ihr überbrachten, wie es ihr ergangen ist. Und die ganzen Jahre, sie ist mit 87 gestorben, in Rheinfeld auf dem neuen Friedhof beerdigt. Ich bin da ein bisschen grober in meiner Art, aber sie hat gelitten, ihr ganzes Leben darunter. Sie sagt immer, er ist nicht tot, er ist vermisst. Er ist nicht tot. Abends geweint im Bett, nicht eingeschlafen. Er ist nicht tot. Ja. Barmherziger Gott, wir haben Angst vor dem Krieg, der so viel Leid bringen wird. Für Menschen in der Ukraine, in Russland, in ganz Europa. Wir beten für all die Verantwortlichen in Russland, der Ukraine, Belarus, den USA und der EU, dass sie Wege aus der Eskalation finden. Lass uns alle abrüsten mit Worten und mit Taten. Erweiche die Herzen derer, die hart geworden sind. Bewahre uns vor der Willkür der Mächtigen dieser Welt und bringe sie zur Erkenntnis ihrer Grenzen. Segne uns mit deinem Frieden, damit dein Friede sich auf Erden ausbreite.
Ja, ich ergänze, das Opfer heute, das sammeln wir für die Flüchtenden aus der Ukraine. Und das ist ein Kontakt vom Mülheimer Verband mit verschiedenen Gemeinden, Zusammenschluss. Und sie sagen, dass da nichts in Verwaltungskosten abgezogen wird, sondern dass das wirklich direkt vor Ort eingesetzt wird.
Herr, und wir möchten dir im Lobpreis alle Ehre geben. Dir danken, dass du der starke und mächtige Gott bist, der Gedanken des Friedens mit uns hat und der uns auch Kraft gibt, Liebe und Besonnenheit, damit wir das Rechte tun.
Lob und Beten, Ruhm und Ehre sei dir.
für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen, was für ein Mensch, der auf dem Wasser geht, was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelt, Brot und Fisch vermehrt, was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht, was für ein Mensch, der selbst den Tod bezwingt, was für ein Mensch, der allen Armen und Schwachen frohe Botschaft bringt. Zu dienen, was für ein Gott, der klein wird wie ein Kind, was für ein Gott, der alle Schuld dieser Erde für uns auf sich nimmt, was für ein Gott, der mit uns ein neues Reich baut, was für ein Gott, der uns das Erbe gibt, was für ein Gott, der uns als Söhne und Töchter unbeschreiblich lieb. Jesus, Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt, Licht, das die Nacht erhält. Jesus, Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Licht ist die Nacht erhält. Was für ein Mensch, Jesus, was für ein Gott, Jesus, was für ein Gott.
Wir kommen vor dich und beten dich an.
Verborgen ist, dem wir vertrauen wollen, der uns Stärke und Kraft gibt, auch die Ängste der Welt zu überwinden. Wir wollen unseren Blick wirklich auf dich richten, Herr, auf dein Wort. Und dann beschenkst du uns. Es ist so gut zu wissen, Herr. Lass uns beten.
Wir wissen nicht, wie lange das so bleiben wird. wissen, Jesus ist mein. Jeden Gott gibt er mir allein. Leben von oben, ewiges Heil, völlige Sündung gab mir zuteil. Lass mich erzählen, Jesus zu kennen. Wo ist mein Heiland, wie unser Herr? Wer kann so singen, wer so erfreuen? Freuen als Jesus, kannst du lieben. Ihm will ich leben, oh welche Freude, herrliche Gabe. Über Sünde reicht er mir da. Lass mich erzählen, Jesus zu Ehren. Wo ist dein Heiland wie unser Herr? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus preist ihn allein. Völligen Frieden in aller Hast. Jesus bewahrt mich, trägt meine Last. Treu will ich dienen, ihm immer da, bis er mich ruft zur oberen Schar. Lass mich erzählen, Jesus zu Ehren. Wo ist mein Heiland? Preist ihn allein. Lass mich erzählen, Jesus zu Ehren. Wo ist dein Heiland wie unser Herr? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, preist ihn allein.
Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst. Ihr seht, und da wird eben auch noch mal aus vergangenen Zeiten für solche Dinge angefragt. Deswegen ist er nicht da. Unser Reinhard ist heute in Niedersachsen beim Evangelistentreffen zur Weiterbildung. Das ist auch wichtig. Ja, manche sind vielleicht krank oder unterwegs. Ich weiß es nicht. Aber wir wollen dem Herrn danken, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Herr Jesus, du bist mitten unter uns. Du willst uns segnen heute Morgen. Du möchtest mit uns sprechen. Lass uns hören und verstehen, was du heute Morgen für uns hast, Herr. Segne jeden Einzelnen, der gekommen ist. Sei du bei denen, die heute nicht hier sind. Sei du bei denen, die heute auch in anderen Diensten unterwegs sind. Ja, und sei du vor allen Dingen auch bei denen, die aus Gesundheitsgründen gar nicht mehr kommen können. Wir wollen auch sie nicht vergessen. Du kennst sie, jeden Einzelnen. Die Familie Becker, die Schwester Beek und wie sie alle heißen, unser Hans Günther. Segne du sie, auch wenn sie nicht hier unter uns sein können. Wir danken dir dafür, dass wir sie immer noch haben, dass wir an sie denken dürfen und dass wir uns auch um sie kümmern dürfen. So sei du jetzt mitten unter uns und ja, mit deinem Heiligen Geist wirk du deine Liebe zu unseren Herzen. Amen. Amen. Ja, für die Mitarbeiterversammlung, da müssen wir uns entschuldigen. Da hatte Juliane was falsch verstanden. Wenn ich eine Mitarbeiterversammlung einberufe, muss ich die Mitglieder 14 Tage vorher schriftlich einladen. Das gibt gesetzliche Regeln. Das ist ein Grund. Aber es gibt auch andere Gründe. Und am nächsten Sonntag ist ja Edwin hier. Dann haben wir am Nachmittag auch nochmal wieder Gäste hier. Da ist die Zeit zu knapp. Und am übernächsten Sonntag ist Ostersonntag. Das ist so. Und deswegen müssen wir es dann auf den Sonntag nach Ostern verschieben. Ja, aber wir gehen mit schnellen Schritten auf Ostern zu. Und vor Ostern ist ja noch was ganz Wesentliches passiert. Ich meine jetzt noch nicht den Karfreitag. Das müssen wir auch noch klären. Am Karfreitag habe ich morgens den Karfreitagsgottesdienst in Lauenburg und den Karfreitagsgottesdienst bei uns, wenn wir am Nachmittag machen, mit Abendmahl. Da sagen wir die Uhrzeit noch bekannt. In Lauenburg gibt es leider immer noch Probleme, dass zu wenig Leute da sind, die predigen. Obwohl ich schon dafür gesorgt habe, dass ich nicht allzu oft dahin muss. Inzwischen predigt Edwin auch dort. Und auch Martin Hacker, den ihr ja auch schon kennengelernt habt, der schon ein paar Mal hier war, der kommt ja aus Lauenburg und hat gesagt, das liegt mir auf dem Herzen. Und der ist jetzt da auch schon aktiv, sodass ich jetzt das nächste Mal erst wieder im Juni dort einen Termin habe. Bleib also eine Weile hier. Ja, was ist vor Ostern passiert? Da gab es ein Abendessen bei Martha. Kennt ihr Martha? Martha und Maria, genau. Essen und Trinken hält ja Leib und Seele zusammen, sagt ein Sprichwort. In vielen Stunden des Alten und des Neuen Testaments geht es um das Essen und Trinken, aber auch um Gastlichkeit. Auf geheimnisvolle, verhüllte Weise kehrt der Herr bei Abraham ein, also damals Gott der Vater. Der Akzent liegt in der Abrahamserzählung zunächst auf Abrahams Geistlichkeit, am Ende aber auf dem verheißenen Gotteswort. Abraham konnte nicht wissen, wer die drei Fremden waren, die bei ihm vorbeikommen, er wollte sie aber nicht vorüberziehen lassen, ohne ihnen Gutes zu tun. Gott ist auf dem Weg zum Menschen. Er begegnet dem Menschen, aber er tut es nicht immer auf gleicher Augenhöhe. Gott ist immer größer, sogar größer, als wir es uns vorstellen können. Der Mensch muss Gott einladen, wie es Abraham getan hat, sonst bleibt sein Haus, sein ganzes Leben leer und ungeschützt. An einer Stelle heißt es im Alten Testament, wenn Gott der Herr sein Haus nicht baut, bauen es die Bauleute umsonst. Und wenn Gott der Herr das Haus nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Gott kommt in anderer Gestalt, als wir erwarten. Vielleicht auch im ungelegenen Augenblick. Und dann kommt es darauf an, dass wir wach sind, um ihn zu empfangen und zu dienen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft in diesen Tagen, wach zu sein. Als Jesus im Garten Gethsemane war, schliefen seine Jünger. Und er musste sie ermahnen und sagen, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Unsere Aufgabe ist, wach zu sein und bereit zu sein. Der Herr kommt. Ich kann euch heute auch nicht sagen, wann. Ich kann nur sagen, wenn ich mir die Zeichen der Zeit anschaue, dass es näher gekommen ist. Und er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann ist nicht mehr Zeit, sich vorzubereiten. Wir müssen vorher vorbereitet sein. Lasst uns mal hören, was bei Martha und Maria los war. Ich lese aus Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Und da heißt es, Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesu Füßen hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortete ihr: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses entschieden, für dieses eine, und das kann ihr niemand mehr nehmen. Wahrscheinlich habt ihr diese Bibelstelle schon x-mal gehört. Aber ich habe ja immer so meine ganz eigene Eigenschaften, an so einen Text ranzugehen. Lass uns mal sehen, wo uns das hinführt. Sicherlich haben wir soeben das nicht zum ersten Mal gehört, diese Geschichte. Und wahrscheinlich fällt es uns vielleicht auch schwer, von dem Gedanken loszukommen, die wir schon immer bei dieser Geschichte hatten. Es fällt uns schwer, die Geschichte am heutigen Sonntag wieder ganz neu zu hören. Ich weiß nicht, welche von diesen beiden Frauen ihr sympathischer findet. Ich weiß nicht, für welche dieser beiden Frauen ihr Partei ergreifen würdet, wenn sie heute Morgen uns diese Geschichte von damals persönlich erzählen könnte. Schlicht euer Herz für die tatkräftige, entschlossene, praktisch veranlagte Martha? Oder liegt die nicht so pflichtbewusste, mehr auf innere Werte achtende Maria eher auf eurer Wellenlänge? Für wen würdet ihr euch entscheiden? Gute Frage, ne? Die Szene ist ja anschaulich genug, sodass wir sie uns sicherlich lebhaft vorstellen können. Da war Jesus mit seinen Jüngern im Land unterwegs. Er kommt nach Bethanien, dem Wohnort dieser beiden Frauen, die entweder ledig oder verwitwet waren, wir wissen es nicht, und auch ihren Bruder Lazarus mit in ihr Haus aufgenommen hatten. Und Bethanien war nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt. Jesus kam an diesen Ort, suchte Unterkunft und Bleibe für sich und seine Jünger, waren sie doch selber quasi mittellos und auf Hilfe angewiesen. Ihr kennt ja den Kassenstand mit den Silberlingen. Und da war es dann die Martha, die Jesus und seine Jünger in ihr Haus aufnahmen. Martha, ihr Name heißt übersetzt ins Deutsche Herrin. Und eine Herrin war sie auch. Wenn wir diese Stelle im Lukas-Evangelium und dann auch im Johannes 11, wo uns diese Familie erneut begegnet, recht verstehen, muss Martha es gewesen sein, die das Haus geleitet hat. Und Martha war überaus tatkräftig, zuverlässig und bestimmt auch nicht ganz unvermögend, sonst hätte es sie sich ja nicht leisten können, Jesus und seine Jünger, also mindestens 13 Personen, geistlich in ihr Haus aufzunehmen. Martha handelte damit mutig, denn damals war es nicht üblich, dass Männer zu Gast bei unverheirateten oder verwitweten Frauen verweilten. Das war eigentlich gegen die Regeln. Wer solche Gäste, noch dazu einen besonderen Gast, wie Jesus es war, in sein Haus aufnimmt, der muss sich auch um seine Gäste kümmern. Da mussten Speisen und Getränke her. Diesmal hatte Jesus nicht für die wunderbare Brotvermehrung gesorgt. Und Wasser hat er auch nicht zu Wein verwandelt, wie damals auf der Hochzeit zu Kana in Galiläa. Nein, diesmal musste Martha als Hausfrau für alles sorgen, darüber hinaus noch den Raum mit Polstern richten, unter Umständen auch den Gästen bei ihrer Ankunft die Füße waschen. Auch das war ja damals ganz normal. Und da können wir sagen, ganz schön viel Arbeit. Und Martha, die gute Gastgeberin, kam sicherlich ordentlich ins Schwitzen. Martha, die Dienerin, darf wohl mit Recht als die erste Diakonin des Neuen Testaments genannt werden. Und ich denke, dass sie diese Aufgabe nicht ungern getan hat. Ich denke vielmehr, sie war in ihrem Element und zuallererst muss ihr einmal unsere Hochachtung gelten. So wie wir vor allen Frauen Hochachtung haben sollten, die Jahr aus, Jahr ein, ohne viel Wirbel zu machen, den Haushalt, den Garten, die Kinder und darüber hinaus noch vieles mehr am Laufen halten und diese Aufgabe mit Bravour gemeistert haben und auch heute noch meistern. Und diese Martha hatte eine Schwester, die Maria. Eine Ableitung des damals in Israel weit verbreiteten Namens Miriam, die Schwester des Mose. Maria vernachlässigte ihre Pflichten im Haushalt und Lukas berichtet uns, dass sie sich müßig zu Jesu Füßen niederließ und zuhörte, was dieser Mann erzählte und lehrte. Was Maria tat, war noch ungewöhnlicher als das, was Martha tat. Als Frau vor den Männern zu sitzen und zuzuhören, war damals im Grunde genommen revolutionär. Das gab es eigentlich nicht. Jüdische Rabbiner hatten damals nur Männer in ihren Schulen. Was im Haus der Martha geschah, war sowohl aus Sicht der Maria als auch aus der Sicht Jesus ungewöhnlich. Aber so war Jesus eben. Menschen waren ihm wichtiger als Gebote und Regeln des guten Anstands, wie es die Pharisäer und Schriftgelehrten verlangten. Sehr gut kann ich es auch verstehen, dass Martha ungehalten darüber war, dass die sich abmüht, während Maria zu Jesu Füßen sich den höheren Dingen, dem Wort Gottes, widmet. Und ich höre, wie Maria innerlich grollt: Diese besonders Frommen wollen fromm sein, laufen ständig unter Gottes Wort, beten ständig, aber vernachlässigen das Nötigste, das Natürlichste, das Normalste auf der Welt. Juliane hatte ja auch so eine katholische Tante, von der ich hörte, dass sie 4-mal am Tag in die Kirche ging. Aber tatsächlich hat sie ihren Haushalt trotzdem noch hingekriegt, aber das war auch so eine, wo vielleicht mancher gesagt hat, diese Frommen. Aber Martha war sicherlich nicht nur auf Maria ärgerlich, sondern auch auf Jesus selbst. Der Maria nicht mal an ihre Pflicht, an ihre Aufgaben, an die Nächstenliebe erinnert. Dass sie sich gesagt hat, fragst du nicht danach, dass sich meine Schwester allein dienen lässt, sagt sie zu Jesus. Und wir spüren den Vorwurf in ihrem Ton. Jesus, lässt dich das denn völlig kalt? Ich weiß nicht, was wir geantwortet hätten, wenn wir an Jesu Stelle gewesen wären. Die Antwort Jesu finde ich auf alle Fälle erstaunlich genug. Martha, Martha, so beginnt er das, was er Martha sagen möchte. Und in dieser zweifachen Namensnennung spüren wir eine seelsorgerliche Haltung von Jesus. Ein Ernst und Wahrnehmen der Martha, der Maria, der Martha, wie wir überhaupt sagen müssen, dass Jesus Martha nie verachtet hat und Maria übrigens auch nicht. In Johannes 11, Vers 5 lesen wir sogar, dass Jesus Martha und ihre Schwester und ihren Bruder Lazarus lieb hatte. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Unruhe, du machst viel Action, würden wir heute sagen, du hältst viele Töpfe auf dem Herd am Kochen, aber eins ist Not. Eindrücklich ist diese Gegenüberstellung Jesu. Martha hat viel Sorge und Unruhe. Eins aber ist Not, auf etwas kommt es an. Jesus stellt im vielerlei im Leben der Martha das eine gegenüber, auf das es wirklich ankommt. Die Vieles-Haltung der Martha und die Eines-Haltung der Maria, was für ein starker Gegensatz. Das eine ist nach dem Urteil Jesu wichtiger als die vielen Dinge, die Martha tut. Und dieses eine besteht im Hören auf das Wort Gottes. Aus dem Hören kommt der Glaube und aus dem Glauben erst das Tun, sagt Paulus später im Römerbrief. Was Jesus hier aufrichtet, ist eine Priorität des Wortes vor der Tat. Darum geht es in dieser ganzen Geschichte. Und was er hier lehrt, ist kein Ausrutscher in seiner Lehre, sondern hat Jesus an vielen anderen Stellen auch bezeugt. Am deutlichsten in dem Wort aus Matthäus 6, Vers 33, ich gehe davon aus, ihr kennt es alle auswendig, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Alles andere, damit meint Jesus eben diese Dinge, für die Martha gesorgt hat, das Essen und das Trinken, die Dinge des täglichen Lebens. Eins aber ist Not. Auf eines kommt es an, geht uns bei diesen Worten Jesu nicht das Messer in der Hosentasche auf? Ist da nicht energisch zu protestieren? Ist denn die tatkräftige Hilfe, das Anpacken, wo Not ist, nicht wichtiger und nicht viel mehr wert als alle frommen Worte? Wir haben heute einiges gehört über die Ukraine. Sollten wir denn wirklich Recht behalten, die in Gottesdienste und Bibelstunden in Hauskreise und Gebetsstunden rennen? Müssen wir da nicht lautstark protestieren und sagen, die Nöte schreien zum Himmel, was soll das fromme Getue? Lass uns anpacken, etwas schaffen, lass uns die Welt besser machen und Nächstenliebe verbreiten. Ist ja alles nicht verkehrt. Das will ich damit nicht sagen. Nein, wir müssen nicht aufschreien und nein, wir müssen nicht protestieren. Jesus hat das so geordnet, Jesus hat Prioritäten gesetzt und diese Prioritäten hatte Maria zu ihrer Zeit erkannt. Eins aber ist Not, das Hören auf Gottes Wort, das Stille werden zu den Füßen des Meisters. Man hätte ja auch eine Stunde später essen können. Man muss sich erst von Jesus dienen lassen, bevor man dienen kann. Darum geht es hier. Man muss erst auf Gottes Wort hören, bevor man selber zur Tat schreiten kann. Geistliches Leben beginnt mit Hören und Glauben, nicht mit dem Tun. Das wollen wir mal in aller Deutlichkeit heute Morgen festhalten. Wir sollen das eine tun, das andere nicht lassen, aber gleichzeitig Prioritäten setzen. Ja, ist denn das andere, das Tun, schlecht, mag jemand einwenden? Nein, nein, es ist nicht schlecht. Und wir würden diesen Text falsch verstehen, wenn wir die praktische Nächstenliebe ablehnen würden. Lukas hat dieser Geschichte das Gleichnis vom barmherzigen Samariter vorangestellt und darin sehr wohl deutlich gemacht, dass die tätige Liebe christlichem Denken und Handeln entspricht. Nein, das Tun ist nicht falsch. Aber wie so oft im Leben ist eben das Gute der Feind des Besten. Wo wir wie Martha nur noch in den Aufgaben unseres Lebens umherwirbeln, bringen wir uns um die Quelle unserer inneren Kraft und kommen bald an den Punkt, wo wir innerlich leer, ausgelaucht, neidisch, ja vielleicht sogar bitter werden. Und geschieht gerade das nicht immer wieder, auch unter Christen? Ist nicht gerade das auch ein Stück weit Alltag einer Gemeinde? Wie viele opfern sich auf für christliche Kreise und Gruppen, für Kirche und Gemeinschaft und ärgern sich darüber, dass sie sich engagieren und andere liegen auf der faulen Haut? Nun, manchmal ist ja dieser Ärger auch berechtigt, weil es in Gemeinden wie auch in allen anderen, auch in anderen Vereinen so geht, dass sich manche aufopfern und andere sich bedienen lassen. Da wäre doch ein Ausgleich tatsächlich dringend gefragt. Aber gerade diese Marthas, diejenigen, die sich da aufopfern, denen muss das eine gesagt werden, vergesst eure Seele nicht. Versäumt nicht an der Quelle, die Jesus heißt, in der Stille vor Gott immer wieder Kraft zu schöpfen. Vielleicht ist uns das ein Stück weit unangenehm. Diese Botschaft ist uns unangenehm, weil wohl viele unter uns, vielleicht auch gerade die Lübecker oder Lauenburger, die ja als schaffige Leute bekannt sind, gerne in die Hände spucken und etwas anpacken, etwas schaffen und arbeiten, von dem man auch was sieht. Das Stillewerden vor Jesus, die Andacht am Morgen, das Gebet am Abend, das Ruhen zu Jesu Füßen, das fällt uns oft schwerer als die praktische Arbeit. Als wir in diesem Jahr die Allianz Gebetswoche hatten, war das Thema Sabbat. Ich war sehr erstaunt darüber, dass das Thema, das Wochenthema Sabbat war. Und ich hatte ja die Allianzbrüder, die Pastoren, zu uns in die Arche eingeladen zum Allianztreffen und hatte dementsprechend auch als Gastgeber die Andacht zu halten, zum Thema Sabbat und habe ihnen genau das gesagt, was ich gerade eben auch gesagt habe. Brüder, bei aller Liebe und bei dem vielen, das wir gerade in der Pandemie zu tun haben, lasst uns nicht vergessen, in die Stille zu gehen und Gott zu fragen. Das ist das Wichtigste, dass wir nicht irgendetwas tun, sondern das, was Gott uns aufträgt. Und dazu müssen wir uns Zeit nehmen, um zu hören. Zeit nehmen, in die Stille zu gehen, ins Gebet. Und ich war ganz erstaunt, wie positiv die Brüder das aufgenommen haben. Sie haben gesagt, wir müssen uns an unsere Nase fassen. Wir sind im Augenblick viel zu aktiv und nehmen uns viel zu wenig Zeit. Aber wir wollen das ändern. So geht es uns doch allen. Wir wollen doch lernen, in unserem Leben die Prioritäten zu ordnen. So zu ordnen, wie es Jesus uns heute Morgen lehrt. Bei den Olympischen Spielen im Jahr 1924 in Paris gewann ganz sensationell und völlig überraschend Erik Liddell den 400-Meter-Lauf der Männer in einer sensationellen Zeit. Er stellte einen neuen Weltrekord auf. Erik Liddell, der ein Theologiestudent aus Schottland war, er war bisher ein unbeschriebenes Blatt, völlig unbekannt, aber er gewann diesen 400-Meter-Lauf in neuer Weltrekordzeit von 47,6 Sekunden. Und sofort schickten die Telegrafen den bislang noch unbekannten Namen in alle Welt hinaus. Erik Liddell war der Held dieser Olympiade. Und jeder erwartete, dass Erik Liddell nun auch den 100-Meter-Lauf der Männer gewinnen würde. Doch der 100-Meter-Endlauf fand an einem Sonntag statt. Und Erik Liddell weigerte sich standhaft, an diesem Tag zu starten. Denn an diesem Sonntag stand er auf der Kanzel der kleinen angelsächsischen Gemeinde in Paris. Und zu seiner bestürzten Umgebung sagte er: Meine Herren, heutzutage ist es gut, eine feste Überzeugung zu haben. Ein Jahr später ging dieser Weltrekordmann als Missionar nach China. Erik Liddell hatte Prinzipien und Überzeugungen. Zu diesen Prinzipien gehörte für ihn, dass er am Sonntag den Gottesdienst besucht, dass er sich von nichts und niemandem abbringen ließ, Zeit zu haben, um zu Jesu Füßen zu sitzen. Er hätte noch ein zweites Mal Weltmeister werden können und sich weltweit loben lassen können. Aber er hat gesagt, nein, danke, am Sonntag trete ich nicht an. Dieser Sonntag gehört meinem Herrn. Solche Überzeugung, solche Standhaftigkeit, solch ein Ruhen zu Jesu Füßen, solch ein Hören auf den Gott, der redet, so ein neues Ordnen in der Prinzipien unseres Lebens, wie Jesus es in seiner Geschichte hier sagt, solches wünsche ich uns gerade im Getümmel der Getriebe unseres Alltags. Versäumen wir das Beste nicht, denn bei den vielen wichtigen und guten Aufgaben, die wir haben. Aber eins ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, und das soll nicht von ihr genommen werden. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Du erinnerst uns daran, was Not ist, gerade in den heutigen Tagen. Und wenn wir uns so umschauen, auch in der christlichen Welt, dann fragen wir uns manchmal, wer ist wirklich vorbereitet auf das, was kommt? Nicht auf das, was kommt in dieser Welt, das wissen wir, das steht alles in deinem Wort. Aber wir wissen auch, was geistlich passiert. Dein Wiederkommen ist nahe. Und du rufst uns auf, bereit zu sein für die Stunde, wo wir Jesus in den Wolken sehen, den Schall der Posaunen hören. Und in diesem Augenblick wollen wir dabei sein und dir entgegengerückt werden. Deswegen lasst uns Prioritäten setzen und dich immer wieder an die erste Stelle setzen. Das ist, was du uns gesagt hast. Entscheidend ist zuerst das Hören auf Gottes Wort und erst dann fangen wir an zu tun und das zu tun, was du uns aufträgst. Wenn wir dich nicht hören, wissen wir auch nicht, was wir zu tun haben. Und darum segne uns an diesem Morgen, lass uns darüber nachdenken, lass es in unseren Lebensalltag einfließen, zu deines Namens Ehre. Amen.